In den letzten Jahren haben die sozialen Spannungen, sprich soziale Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zugenommen. Wir spüren natürlich auch in den Gewerkschaften, dass es Vorwürfe gibt. Warum machen wir nicht auch mal einen größeren Streik, einen politischen Streik? Ist es von der Verfassung her nicht gedeckt?
Sagt Peter Mogger, Geschäftsführer der NGG-Region Aachen, zum Thema Generalstreik. Der Generalstreik wird auch mit dem Wort politischer Streik gleichgesetzt. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem und dem arbeitsrechtlichen Streik. Der wird gewerkschaftlich organisiert und ist gesetzlich verankert. Der Generalstreik ist in Deutschland nicht erlaubt. Sebastian Rohrbach, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht.
Für einen politischen Streik in Deutschland gibt es letztlich keine Rechtsgrundlage. Das heißt, es kann man auch nicht sagen, es müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wenn ein politischer Streik durchgeführt würde, dann hätte das vermutlich Konsequenzen sowohl für die Gewerkschaft oder diejenigen, die zu dem Streik aufrufen, als auch diejenigen, die sich an ihm beteiligen. Es würde nämlich bedeuten, dass der Streik rechtswidrig wäre. Das hätte zur Konsequenz, dass zum einen die Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet wären, Lohn zu bezahlen. Das müssen sie aber bei einem rechtmäßigen Streik auch nicht. Aber sie könnten aufgrund der Streikteilnahme abmahnen oder auch kündigen.
Wird er also zum Beispiel durch die Gewerkschaften ausgerufen, so können die für die dadurch verursachten Schäden haftbar gemacht werden. Und auch für die Streikenden hat ein Generalstreik Folgen. Peter Mogger.
Jeder kann Demonstrationen anmelden, ordnungsgemäß, und dann auch für sein Anliegen Protest zum Ausdruck bringen. Aber es ist eben nicht so ohne weiteres möglich, ganz schnell mal den Arbeitsplatz zu verlassen. Ich habe zwar einen Arbeitsvertrag unterschrieben, aber das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Jetzt gehe ich auf der Straße politisch demonstrieren. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass derjenige, weil er eben seinen Arbeitsplatz so ohne weiteres verlassen hat, sogar mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.
Zwar gibt es seit 1965 die Europäische Menschenrechts- und Sozialcharta. In der ist das Streikrecht für Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgeschrieben. Der Deutsche Bundestag hat diese Charta auch ratifiziert. Im Februar 1998 ermahnte aber das Ministerkomitee des Europarates die Bundesregierung. Sie solle die Expertenempfehlung berücksichtigen und das Streikrecht in Deutschland so anpassen, dass es nicht nur auf tarifliche Arbeitskämpfe beschränkt ist. Leider ist da bis heute nichts geschehen. Und so bleibt es dabei. Deutsches Streikrecht ist Richterrecht. Sebastian Rohrbach.
Die Arbeitgeber, die betroffen wären von einem Streik, die haben die Möglichkeit, bei Gericht eine einstweilige Verfügung zu beantragen und der Gewerkschaft dann durch Gerichtsbeschluss untersagen zu lassen, einen bestimmten Streik durchzuführen.
Wenn überhaupt eine rechtliche Regelung zum Streik vorhanden ist, so am ehesten im Grundgesetz, die sogenannte Vereinigungsfreiheit.
Die wird nämlich gefolgert aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, wo es allerdings nur heißt, dass eine Vereinigungsfreiheit besteht. Aus diesem Grundgesetzartikel ist wiederum gefolgert worden, dass Gewerkschaften sich gründen können und auch betätigen können und dass sie zum Zwecke des Abschlusses von Tarifverträgen auch Streiks durchführen dürfen. Das ist aber alles tatsächlich Richterrecht, also insbesondere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes.
Allerdings findet sich auch das sogenannte Widerstandsrecht. Der Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes,
der besagt, dass es das Recht zum Widerstand gibt, wenn es Bestrebungen gibt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes zu beseitigen. Und dann gäbe es ein Widerstandsrecht. Das ist im Moment bisher nur eine theoretische Diskussion gewesen. Es hat da jetzt keine, soweit ich weiß, jedenfalls keine Präzedenzfälle gegeben, wo das Bundesverfassungsgericht sich da im Einzelnen mit beschäftigt hätte. Von daher ist das sehr viel Spekulation, was letztlich unter das Widerstandsrecht fallen würde.
Und dann gibt es die Internationale Arbeitsorganisation. Sie legt in ihrem Übereinkommen Nummer 87 die Vereinigungsfreiheit und in Nummer 98 die Versammlungsfreiheit fest. Das Verbot von Streiks zum Schutz sozialer Errungenschaften oder demokratischer Verfassungen gilt hier als eine schwere Verletzung dieser Übereinkommen. In Deutschland wird um neue Beschreibungen gerungen. Was ist ein Arbeitskampf und was ist ein politischer Streik? Wann gilt das eine, wann das andere? Wie weit dürfen diese Proteste gehen? Aber es gibt auch das Argument der Straße. Ralf Wölk, Regionsvorsitzender der DGB-Region NRW Südwest.
Wenn ich mir ansehe, welche Bevölkerungsschichten vor allem vom Sparpaket zum Beispiel betroffen werden, dann sind es vor allem jene, die wenig bis gar nichts haben, die aber auch nicht in Arbeit sind, und diejenigen, die Vollzeit beschäftigt unter tariflichen Konditionen in den Betrieben fest verankert sind, die werden vom Sparpaket nur ganz am Rande berührt. Von daher schafft es die Politik recht geschickt, da auch immer noch den Spaltpilz in die soziale Klasse hineinzutreiben. haben, dass da Umverteilung von unten nach oben nach wie vor in enormer Größenordnung stattfindet, ist außer Frage. Aber es reicht immer noch nicht, um die Betroffenheit in allen Bevölkerungsgruppen, die nötig wären, um so einen politischen oder Generalstreik dann auch zum Erfolg zu führen, um das letztlich herbeizuführen.
Die Teilhabe der Menschen am sozialen, politischen und kulturellen Geschehen ist im Rückgang begriffen.
Dass man mit einer sogenannten Zweidrittelgesellschaft gut Politik machen kann, das heißt, selbst wenn ein Drittel der Gesellschaft gar nicht mehr partizipiert oder teilnimmt am demokratischen und am sonstigen, am sozialen, am kulturellen Leben, reicht das immer noch, um stabile Regierungsverhältnisse zu haben. Die Rechnung scheint aus Sicht der Regierung immer noch aufzugehen. Der Leidensdruck ist anscheinend immer noch nicht so groß, dass die Menschen massenhaft nach Veränderung streben und sich daraus sowas wie vorrevolutionäre Verhältnisse entwickeln. Davon sind wir anscheinend in Deutschland immer noch sehr weit entfernt.
Und das ist auch der guten Arbeit der Gewerkschaften zu verdanken. Ein Widerspruch, wenn es um umfassende Streikrechte geht. Ralf Wölk?
Sicherlich auch der Erfolge und Errungenschaften, die unter anderem auch Gewerkschaften in den letzten Jahren erreicht haben. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Also all die Dinge, um die man sich nicht automatisch Sorgen machen muss, wenn man mal in die Situation gerät, krank zu sein, alt zu werden oder arbeitslos zu werden.
Das war aber nicht immer so. Vor circa 90 Jahren zum Beispiel. Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Weimarer Republik gegründet und die machte vorsichtige Schritte. Die gesellschaftlichen Verhältnisse aber waren nicht gefestigt. Vielfältige politische Strömungen erschwerten die ersten demokratischen Gehversuche. Und so kam es zu dem sogenannten Kapp-Lüttwitz-Putsch am 15. März 1920, aber auch zu einem Generalstreik, den der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund und der Allgemeine Freie Angestelltenbund ausrief, und zwar am gleichen Tag. Ziel: Niederschlagung dieses Putsches gegen die junge Weimarer Republik und Schutz der Demokratie. Richard Gebhardt, Politologe am Institut für politische Wissenschaft der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Der Kapp-Lüttwitz-Putsch ist natürlich ein Lehrstück über die Weimarer Republik. Kapp und Lüttwitz, der eine Reichswehrgeneral, der führende Reichswehrgeneral seiner Zeit, der andere jemand, der eigentlich mit Landwirtschaftspolitik befasst war, aus den vaterländischen Rechten gekommen ist und in einer nationalen Zusammenkunft dann eben gegen die Weimarer Republik putschen wollte. Diese beiden führten zu einer Allianz, die sich richtete gegen die im Versailler Vertrag vorgesehene Auflösung der Reichswehr auf 100.000 Berufssoldaten. Zugleich sollte mit dieser Reduzierung der Reichswehr die Freikorps aufgelöst werden, also jene freiwilligen Verbände, die militaristisch organisiert waren und der politischen Rechten in der Weimarer Republik nicht nur nahestanden, sondern auch mit diesen koalierten. Es gab also einen Marschbefehl gegen Berlin, wo damals auch das Hakenkreuz schon popularisiert wurde. Also die Freikorps waren die eigentlichen, gerade in der Brigade Erhard, die mit diesen Hakenkreuzen auch richtig in der Öffentlichkeit sich zeigten. Gegen diesen Kapp-Putsch wurde anfangs nicht agiert von der obersten Seite der Weimarer Republik. Die Reichswehr sah sich nicht nur nicht imstande, diesen Kapp-Putsch niederzuschlagen, sondern war auch gar nicht willens, die Regierung, die dann flüchten musste unter Ebert, zu stützen. Gegen diese Flucht und gegen diesen Putsch organisierte sich dann aber die Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik unter Kommunisten, unter Sozialdemokraten nach dem Aufruf des damaligen Gewerkschaftsbundes. Und dort wurde in einem massenhaften Generalstreik dieser Streik zurückgedrängt.
Circa 12 Millionen Menschen folgten diesem Generalstreik, der ja eigentlich auch ein politischer Streik war. Er wurde am 17. März 1920 beendet.
Nachdem also nach wenigen Tagen dieser Kapp-Lüttwitz-Putsch als Farce in sich zusammenfiel, drängten gerade revolutionäre Linke nach den unaufgelösten Versprechen der Weimarer Republik, nämlich der Partizipation in den Betrieben, der Wirtschaftsdemokratie. Und gegen diese aufständischen, rebellierenden, zum Teil jungen Leute, etwa im Ruhrgebiet, wurden dann die zuvor angeblich aufgelösten Freikorps wieder eingesetzt.
Dieser Streik gilt als einer der größten in der deutschen Geschichte. Richard Gebhardt.
Wenn Sie Sebastian Haffner beispielsweise lesen, die Geschichte eines Deutschen, finden Sie ein ganz kleines Stück über diesen Kapp-Lüttwitz-Putsch, den Haffner damals in Berlin erlebte. Er beschreibt ganz anschaulich, wie damals auch der öffentliche Verkehr lahm lag, wie die Hakenkreuze zum ersten Mal gezeigt wurden. Und er erzählt, wie in späteren Jahren er in ein zufälliges Gespräch reinkommt, eines derjenigen, die damals die aufständischen Arbeiter drangsaliert und massakriert haben. Dieser Angehörige des Militärs sagt, es sei die Blüte der Arbeiterjugend gewesen, die damals hingerichtet worden sei. Und ich glaube, dass dies zu diesen großen Problemen der Weimarer Republik zählt. Zum einen die Destabilisierung durch die politische Rechte, die Ermordung der revolutionären Linken. Es waren ja nicht nur Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, sondern auch Gustav Landauer, Kurt Eisner und andere, die in diesem Zusammenhang zu nennen wären. Aber auch die vielen, vielen namenlosen jungen Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich auf die Seite der Demokratie gegen die reaktionäre Kapp-Lüttwitz-Fraktion dann gestellt haben. Dies ist ein Blick, der wichtig ist auf die Weimarer Republik. Ihre Gefährdung von Anfang an schon durch die Destabilisierung der Eliten. Und ich glaube, dass der Aderlass gerade dieser kampfbereiten jungen Arbeiter damals wirklich ein Aderlass war, von dem sich die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland eigentlich nie richtig erholt hat.
Aufgrund dieser Erfahrungen im März 1920 wurde das sogenannte Widerstandsrecht im Grundgesetz verankert.
Wenn es eine Schlussfolgerung gibt, die unmittelbar übertragen werden kann vom Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920 auf die Situation in der Bundesrepublik heute, dann ist dies tatsächlich erklärbar mit dem Artikel 20 Grundgesetz. Dieser Artikel 20 Grundgesetz beinhaltet ein Widerstandsrecht gegen Gruppierungen, die wie beispielsweise die NPD, deren erklärtes Ziel ja die Abwicklung der Bundesrepublik Deutschland ist, gegen diese Kräfte vorgehen zu können.
Der Generalstreik im Spiegel der politischen Wissenschaft. Richard Gebhardt.
Zum einen ist der Generalstreik im Streikrecht der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehen. Er ist also im strengen Sinne nicht erlaubt. Dabei muss aber bedacht werden, dass dies kein gesetzliches Dogma ist, ein wirklich erhobenes Verbot, sondern im Wesentlichen eine Art von Auslegung von Gesetzestexten im Bundesarbeitsgericht, die auf die 50er Jahre zurückgehen. Die Frage, ob wir in der Bundesrepublik Deutschland also wirklich ein politisches Streikrecht hin zum Generalstreik haben können, wäre zum einen abgedeckt über den Artikel 20 Grundgesetz. Alle anderen Fragen, den Generalstreik mit einzubeziehen in das Streikrecht der Bundesrepublik Deutschland, sind im Wesentlichen politische Fragen, Aushandlungsfragen, Fragen, wie die Gewerkschaften Hegemonie erlangen können, auch in Fragen des Arbeitsrechts. Das sind Fragen, inwieweit die Mobilisierungsfähigkeit der wirklich kampfstarken Gewerkschaften vorhanden ist.
Der politische Streik kann eine Gesellschaft auch negativ verändern. Es geht also um das Danach.
Friedrich Engels hat mal gesagt in einer Korrespondenz zu den damaligen Massen- und Generalstreiks, die Generalstreiks erfordern eine hohe Mobilisierung und eine prall gefüllte Kasse. Diese Punkte sind immer zu bedenken, wenn die Forderung nach einem Generalstreik erhoben werden soll. Sind diese Punkte nicht erfüllt, besteht die Gefahr, dass der Generalstreik in einem Fiasko endet und die Politik der Forderung zu einem Generalstreik eine bloß vom Willen geleitete Forderung dann eben bleibt. Weil die Niederlagen, die mit diesen Massen- und Generalstreiks verbunden sind, am Ende in der Schlussfolgerung verheerende sein können.
Anarchie, sozialer Rückschritt, schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen, Rache der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft können diese Folgen sein. Sogar die Demokratie kann scheitern. Das sogenannte Widerstandsrecht im Artikel 20 des Grundgesetzes ist klar und unklar zugleich. Sebastian Rohrbach, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht.
Wenn man jetzt sagt, es ist eine politische Situation entstanden, wo das Grundgesetz und die freiheitliche Grundordnung des Grundgesetzes in Frage steht, dass man da vielleicht auch mit Mitteln des Generalstreiks operieren kann, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das auf jeden Fall vertreten kann.
Ein geflügeltes Wort heißt ja Abstimmung mit den Füßen.
Wenn es einfach eine Bewegung ist, die so stark ist und ein ganz flächendeckender Generalstreik durchgeführt würde, dann wäre es vermutlich so, dass die Gerichte dann auch überfordert wären und dass es dann eine Kraft des Faktischen geben würde, gegen die letztlich nichts unternommen werden könnte.
Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Generalstreik und einem tarifpolitischen Streik. Arbeitsniederlegungen verbessern die Arbeitsbedingungen, es werden Lohnerhöhungen durchgesetzt. Der Generalstreik oder der politische Streik will Grundgesetz, soziales Gefüge und Demokratie vor Missbrauch und Zerstörung schützen. Niemand wünscht sich den Generalstreik. Und wenn die gesellschaftlichen Strömungen im Gleichgewicht sind und es gerecht zugeht, besteht dafür auch kein Grund.